Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Daniel Wünsch von den Klarträumern ist heute bei mir zu Gast. Der war schon mal dabei in einer Doppelfolge, ist schon eine Weile her. Heute geht es allerdings nicht in erster Linie ums Klarträumen, sondern es geht um etwas ganz anderes, nämlich um Schweigen. Daniel hat sich vor 2 Jahren entschieden, zum ersten Mal ein 10-tägiges Schweigeretreat zu besuchen und in diesem Jahr war er bereits zum 3. Mal dabei. Was das mit ihm gemacht hat, wie er das erlebt hat und was das auch mit seinen Träumen gemacht hat, darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Hallo lieber Daniel, ich freue mich, dass du mich mal wieder besuchst auf diesem Kanal. Ist jetzt schon eine ganze Weile her und da ist eine Menge passiert inzwischen, wie ich mitbekommen habe.
Auf jeden Fall, super. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin immer gerne wieder dabei.
Ja, Hintergrund ist, dass Daniel und ich kennen uns von den Klarträumern. Ich hatte das Vergnügen, in seinem Workshop mal dabei zu sein, er auch bei mir. Und dann haben sich unsere Wege so ein bisschen wieder verloren. Ich habe online immer so ein bisschen mitbekommen, auch über Instagram, was du so machst. Und plötzlich hieß es Schweigeretreat. Und dann, das war vor 2 Jahren und dann hattest du dich mal für eine Woche ausgeklinkt und dann ja später nochmal und dieses Jahr nochmal. Und da habe ich gedacht, jetzt muss ich doch mal nachhören. Weil jemand, der so gerne und viel redet wie der Daniel, die Sprache ist ja so ein bisschen dein Medium auch, ne? Und der schweigt dann für eine Woche. Und das stelle ich mir gar nicht so, oder 10 Tage sogar, ich weiß gar nicht, du erzählst am besten. Lass uns mal damit anfangen, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Das ist ja nichts, was man so eben mal in der Zeitung liest und sich anmeldet, sondern da geht wahrscheinlich eine Menge ja rein in Gedanken.
Auf jeden Fall. Ich glaube, ich wäre auch gar nicht von selber auf die Idee gekommen, sondern mein Bruder hatte mich vor 3 Jahren gefragt, ob ich nicht mal mitkommen möchte. Der war jetzt mittlerweile das 8. Mal schon da, ich ja in dem Jahr das 3. Mal, aber wie gesagt, vor 2 Jahren, 2023, das allererste Mal und ich habe mich auch vorher nicht informiert. Ich wusste wirklich, es ist ein 10-Tage-Schweigeretreat. Ich habe mir nichts vorher angeguckt und bin einfach vollkommen kalt dort rein und wurde ein bisschen überrascht, wie viel man dann doch meditiert vor Ort. Weil für mich war eher Schweigen, aber mir war nicht bewusst, dass man doch so viel meditiert.
Ja, vielleicht kannst du uns mal mitnehmen in so einen Tag, wie der dort abläuft. Gerade jetzt auch beim ersten Mal vor 2 Jahren. Wie bist du da empfangen worden und wie hat sich das mit dem Meditieren für dich dann gestaltet?
Genau, also vor 2 Jahren war ich noch mit meinem Bruder in einem Zimmer. Wir haben uns ein Zimmer geteilt. Er hat auch immer Geburtstag, wenn wir dort sind, aber ich habe ihm bisher immer gratuliert auf ein Zettelchen. Das heißt, ich schreibe dann Happy Birthday, mein Brüderchen. Also die Kommunikation findet dann so über Zettel statt. Und im ersten Jahr habe ich dann erfahren, okay, man macht hier wirklich 3 Hauptsachen sind das: Schlafen, Meditieren, Essen. Handy ist aus. Es ist in der Eifel in Langenfeld, also auch wirklich 500 Meter ein bisschen abgeschieden, ein buddhistisches Institut, das Kamalisha-Institut. Und um ein bisschen zu erklären, in Tibet gibt es 4 Institutionen, also das teilt sich auf. Der Dalai Lama ist der Boss von allen und von der einen Institution, so nenne ich das immer, ist die Europazentrale wirklich in Langenfeld in Deutschland. Also ist etwas Besonderes, ein buddhistisches Institut für, ja, wie nennt sich das, für buddhistische Studien und Meditation. Und ja, was macht man da? Also es gibt wirklich Gruppenmeditation. Man setzt sich auf einen Stuhl oder man setzt sich auf ein Meditationskissen oder wie auch immer. Aufgrund meiner Größe ist für mich ganz klar, ich setze mich lieber auf den Stuhl, weil es nützt mir nichts, eine Stunde lang nur irgendwie rumzurekeln. Also das ist auch vollkommen in Ordnung. Jeder soll seine richtige Sitzposition finden. Und dann ist es wirklich so, dass man sich für eine Stunde mit der Gruppe hinsetzt. Ich meine, ich meditiere hier in Berlin so 10, 12 Minuten am Tag, ja. Also ich komme auf 1 Stunde in der Woche und da war es wirklich im ersten Jahr so 5, 6 Stunden, letztes Jahr war es schon mehr und dieses Jahr waren es dann wirklich 7 Stunden am Tag. Ja, 10 Tage war ich da, wenn man den ersten, letzten Tag streicht, sind es 8 volle Tage und ich kam auf 57 Stunden, ja.
Wow. Ja, ich kann mir vorstellen, dass da eine Menge abgeht. Aber erstmal zu dem Stuhl. Ich bin so ein bisschen verwundert. Kann man so lange auf dem Stuhl sitzen? Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Also ich könnte auf der Erde sitzen, aber auf dem Stuhl finde ich doch schon herausfordernd.
Auf jeden Fall. Also wie du sagst, ich spreche gerne und viel und bei mir, mein Leben ist auch immer Trubel und Heiterkeit links, rechts und viele meiner Freunde können sich auch nicht vorstellen, was ich da soll. Aber die kennen natürlich auch nur eine Perspektive von mir. Also ich kann auch sehr gut mit mir alleine sein. Und ja, natürlich auf dem Stuhl sitzen. Ich meine, das ist dann nicht, dass ich ja nur eine Stunde am Tag auf dem Stuhl sitze, sondern sind es halt auch 6, 7 Stunden. Aber auch das lernt man, mit dem Schmerz umzugehen, den Schmerz anzunehmen, geht ja auch viel mit Gedanken, ja. Also ich hatte auch vorher gar kein Verständnis, was Meditation ist. Und ich glaube auch ganz, ganz viele haben einen vollkommen falschen Eindruck von Meditieren. Also ich habe so jetzt das Gefühl, dass viele denken, naja, meditieren hier, ich beobachte mal meine Gedanken, alles ist heiti-teiti, aber das ist ja, also Meditation macht sehr, sehr viel was mit einem. Meditation ist anstrengend, man geht durch Himmel und Hölle und ich sage immer, diese 10 Tage ist ein extremes Bewusstseinstraining auch. Ja, so wie du das machst oder das luzide Träumen, sind diese 10 Tage wirklich nochmal ein anderes Bewusstseinstraining, ja.
Ich stelle mir das wirklich hart vor, denn in meiner Arbeit, wir haben sehr viel Abwechslung. Ne? Wir meditieren auch sehr viel, 4, 5 Stunden am Tag, aber es ist eine aktive Meditation und da wird ja Wahrnehmung eingeladen. Ne? Und in buddhistischen Traditionen ist es ja ein bisschen anders. Ne? Da geht es ja eher darum, den Kopf leer zu bekommen, wenn ich das richtig verstehe.
Genau, deswegen ist es auch, also dieses Institut, es ist wirklich auch bewusst so, dass wenn man hinkommt, man in der ersten Stufe anfängt und man jedes Jahr eine Stufe aufsteigt. Ja, das mag jeder auch anders machen. Der Lama Kelsang, der das dort macht, der ist in Bhutan geboren. Der hat es nach Stufen aufgeteilt. Es ändert sich auch jedes Jahr, aber so ein bisschen. Das heißt, im ersten Jahr hatte ich die Shamatha-Meditation, letztes Jahr Bodhicitta und dieses Jahr war es Vipassana. Weil viele kennen, glaube ich, nur Vipassana. Immer wenn ich da
Ja.
bin, fragen die, ah, Vipassana, sage ich, nee. Ich weiß nicht, ob man hätte vielleicht im ersten Jahr auch Vipassana machen können, aber dieses Shamatha 1, die Suche nach dem Geist, ja, oder den eigenen Boss, den Geist nach Hause bringen, also dieses Training ist schon sinnvoll, um sich auf diese anderen Jahre auch vorzubereiten. Und um nochmal zurückzukommen, ja, man sitzt halt da und man hat auch ein komplett anderes Zeitgefühl. Also jetzt in dem Jahr saß ich auch irgendwann mal da und guck dann ja trotzdem irgendwie mal so auf die Uhr. Man will manchmal so einen Check machen. Und da dachte ich in der einen Meditation, oh, müssen hier bestimmt 50 Minuten sein. Und ich gucke und gerade 15 Minuten vorbei. Also die Zeit läuft dort komplett anders. Im ersten Jahr, bin ich ganz ehrlich, gefühlt war ich dort 2 bis 3 Monate, auch wenn es nur 10 Tage war. Kann man sich nicht vorstellen, aber es ist so. Es ist
Doch,
so.
doch, also ich kann das schon nachvollziehen. 10 Tage ist eine lange Zeit und in Stille und davon dann auch noch viel sitzen. Aber was ich jetzt spannend finde, und das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht, dass es da Unterschiede gibt. Ich dachte immer, Vipassana ist Vipassana, ne? Und das macht man dann so oft, wie man möchte. Es passiert natürlich auch immer mehr, man geht tiefer, kommt in andere Räume. Aber du beschreibst hier Stufen und du beschreibst hier andere Namen. Vielleicht können wir da mal kurz drauf eingehen. Das erste war also in Anführungsstrichen nur eine der Vorbereitungen auf Vipassana.
Genau, Shamatha nennt sich die Meditation und da sagt man die Suche nach dem Geist im Glück oder den eigenen Boss, den Geist nach Hause bringen. Da geht es erstmal um dieses stille Verweilen. So, ja, stille Verweilen. Da geht es wirklich, man hat auch, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob es hier oben, man bekommt irgendwann ein Bild auch oder auch irgendwann einen Stein. Das heißt, du fokussierst dieses Bild an oder den Stein. Dieses Training ist wirklich nur erstmal dieses stille Verweilen einfach auch anzunehmen, damit klarzukommen. So. Und da kam ich ja auch gleich von 0 auf 100 und ja, das ist auch anstrengend. Also nur weil man da, was heißt nur, aber 6, 7 Stunden meditiert, man fällt abends auch total K.O. ins Bett und ist dann
Wie
einfach
ist
durch für
das
den
dann nach
Tag.
so einem Tag mit dem Träumen, würde mich jetzt mal interessieren.
Super spannend, super spannend. Das hatte ich im letzten Jahr und auch in diesem Jahr. Da habe ich mir dann eine eigene Unterkunft. Ich meine, dieses Dorf Langfeld, weiß ich nicht, hat vielleicht 100 Einwohner oder was da, 200 Leute. Und man kann in so einer Ferienanlage wohnen, Ferienanlage, einfach unten im Keller irgendwo nett eingerichtet. Man läuft dann 2 bis 3 Minuten zum Institut. Und meine Träume oder mein Schlaf, es ist ganz besonders für mich, die ersten 2, 3 Nächte wache ich bewusst auf, immer nach meiner REM-Phase. Ich werde wirklich bewusst wach. Und denken, ja, was ist jetzt hier los? Okay, 23:30, okay, 1 Uhr, okay, 2:30. Also ganz verrückt, dass ich wirklich nach jedem Traum auch aufwache. Ansonsten schlafe ich da sehr, sehr gut, aber meine Träume zeigen mir da eigentlich ganz klar, was ich in meinem Leben möchte. Also das sind so klare Zeichen, wenn ich da nicht hinhören würde, dann müsste ich komplett blind sein. Also ja, ich bin sehr, sehr hellhörig auf meine Träume. Die zeigen sich sehr stark.
Ja, ich vermute mal auch, dass das daher kommt, dass du ein bewusster, geübter Träumer auch bist. Ich habe schon mit anderen drüber gesprochen, die Vipassana gesessen haben. Und bei denen war es teilweise anders. Die gesagt haben, wir sind in eine Traumlosigkeit verfallen, weil es so anstrengend war. Und dann ist nachts einfach gar nichts mehr passiert.
Ja,
Aber bei dir war es jetzt genau umgekehrt. Da
genau.
ist
Ich sage ja immer, auch wenn nichts passiert, passiert ja trotzdem was, aber die Erinnerung ist halt irgendwie nicht da, ne? Aber ja, da ist jeder wieder vollkommen individuell. Aber ich fand es letztes Jahr schon so besonders, dieses Jahr auch. Ich träume dann auch immer von bestimmten Dingen. Ich sage auch, Träume sind ja irgendwie so ein bisschen, wenn man nicht weiß, wo es hingehen soll, dann so ein bisschen auf die Träume hören und dann findet man eigentlich seine Sachen. Bei mir wiederholen sich immer die gleichen Sachen. Es hat eher so mit Hobbys zu tun, was ich machen möchte. So meine Passion, meine Leidenschaft, ja, die zeigen sich immer ganz stark und da darf ich offen und noch offener sein.
Als du das erste Mal gemacht hast, vor 2 Jahren, wie war das mit dem Integrationsprozess für dich? Weil du hast einen kleinen Sohn, du wohnst mitten in der größten Stadt Deutschlands, du kommst aus der totalen Stille, aus dem Schweigen 10 Tage lang. Wie hast du das wahrgenommen?
Ich habe meine damalige Freundin, meinen Sohn immer in den 10 Tagen in den Urlaub geschickt, weil es war für mich so fair, okay, du, es ist ja auch was Besonderes. Ich sage danke, ich bin dankbar, dass ich mir diese Auszeit nehmen darf. Das ist ja auch nicht was Natürliches, sondern danke an meine damalige Lebenspartnerin und an meinen Sohn. Ich habe die, glaube ich, nach Kreta im ersten Jahr geschickt oder nach Mallorca einfach weg. Und die Integration, ja, also diese 10 Tage. In der Eifel ist die eine Sache, aber dieses Zurückkommen und sich diese Zeit zum Lernen zu nehmen, ist die andere. Und das habe ich im ersten Jahr auch total unterschätzt, weil ich gar keine Ahnung hatte. Ich dachte ja, 10 Tage dahin, 10 Tage zurück. Ich dachte, ich komme erleuchtet raus. Es war genau das Gegenteil. Ich hatte Lust auf nichts. Ich bin ganz ehrlich, ich habe auch meine Therapeutin damals direkt angerufen und dachte, okay, ruf mal an, guck mal. Also, ich will nicht sagen, nicht die Lebenslust verloren, aber man merkt, dass die ganzen Dinge einfach total banal und unwichtig sind. Es geht gar nicht um dieses ganze immer höher, weiter, schneller, sondern eigentlich langsamer, tiefer und ruhiger soll das eigentlich sein. Und das erste Jahr war auch komplett anders als mein zweites Jahr. Und dieses Jahr war es auch schon wieder anders. Also es ist immer ein bisschen anders. Hatte ich vorhin schon gesagt, das hatte ich angefühlt beim ersten Jahr wie 2, 3 Monate, als ob ich da gewesen bin. Letztes Jahr hat sich irgendwie vielleicht für 3, 4 Wochen angefühlt. Dieses Jahr hat sich wieder ein bisschen länger angefühlt. Ja, weiß auch nicht, woran das liegt, aber man sollte sich danach auch nochmal Zeit nehmen für diese Integration, weil du sagst, wie ist die Wahrnehmung? Da drüben hat man nichts. Man hat da seine 22 oder maximal 40 Leute, die da laufen. Man hat den Wald, wo man spazieren geht. Man hat kein Handy, kein YouTube. Man kann sich da Bücher ausleihen, aber man sagt auch, man soll eigentlich nichts lesen, weil alles, was von außen kommt, ja, ist ja wieder, was man sich von außen eintrichtert. Und selbst wenn ich erinnere mich dann jetzt an den 4.5., als ich wiederkam, als ich auf dem Sofa lag, allein wenn da irgendwo eine DVD oder eine Blu-ray steht, man guckt nur hin. Also man wird von außen hier immer total beschallert mit anderen Sachen. Ich habe versucht zu erklären, als ob man seine Spielfigur aus einem Computerspiel einfach in einen anderen Raum setzt und sagt, jetzt komm mal mit diesem Raum klar und jetzt nehmen wir dich mal in den anderen Raum und da ist was ganz anderes drin, jetzt komm mal mit diesem Raum klar. Also ja, es ist nicht ohne. Es sind nicht nur die 10 Tage Schweigen, sondern da passiert was mit einem. Da passiert was mit einem.
Ja, und das ist ja, unter Umständen hat das schwerwiegende Konsequenzen, ne, für das Umfeld und also ich kenne das von mir, wenn ich mal beim Monroe-Institut so eine Woche bin und mich da rausklinke und komme mit diesen Erfahrungen nach Hause, habe ich vor allen Dingen die Herausforderung, dass andere das nicht verstehen. Ne?
Ja.
Und wenn jemand die Erfahrung nicht hat, dann ist es ganz schwierig, das auch zu kommunizieren. Ne? Und oftmals ziehe ich mich dann einfach zurück und versuche das auch gar nicht zu thematisieren, weil ich merke, es überfordert mich, es überfordert die anderen. Ne? Wie bist du damit umgegangen?
Ja, die erste Woche, ich will nicht sagen einigeln, aber ich brauche so ein bisschen Zeit für mich einfach. Was ich immer mache, ist danach, das habe ich zur Tradition gemacht, ich schaue mir gibt es ja auch das Buch Die unendliche Geschichte an. Buch kann ich sehr empfehlen, den Film auch. Was ich so faszinierend finde, und das wird immer deutlicher, was bei der unendlichen Geschichte thematisiert wird, was auch beim luziden Träumen thematisiert wird und bei der Vipassana-Meditation, sie meinen alle das Gleiche, es ist nur eine andere Sprache. Da ging mir nochmal so ein Bewusstsein auf, wo ich dachte, wow, das ist ja vollkommen faszinierend. Die meinen ja alle das Gleiche, nur auf einer anderen Sprache. Da werde ich nochmal einen Beitrag zu machen. Das war sehr, sehr faszinierend. Und man braucht wirklich schon 3, 4, 5, 6, 7 Tage, um hier, ich sage immer, um zu landen. Ich hatte gleich auch Mittwoch und Donnerstag einen Kindergeburtstag, der einen so ein bisschen zurückholt. Aber am Ende geht es wirklich darum, was hat man dort für Erkenntnisse und wie lässt man die in seinem Alltag dort einspielen. Ne? Also man muss es nicht machen, aber man lernt ja da oder stellt eben auch fest, ja, ich bin nicht nur, ich bin auch der Körper, ich bin meine Seele, mein Bewusstsein. Was mache ich damit? Achte ich auf meinen Körper oder bin ich hier wieder blind und stopfe alles wahllos in mich rein? Also es sind ja so viele Themen, ne? Körper, Geist, Ernährung, sportliche Aktivität, alles, wo man eben bewusst dafür wird. Und ja, ich glaube, das ist immer so ein schleichender Prozess, ein Jahr lang, bis ich dann wieder in dem Schweigeretreat bin. Also das ist nicht, was man mal einfach so einen Haken hintermacht, so fertig und jetzt wieder hier der Alltag. Ja.
Hast du denn das Gefühl gehabt, nach dem ersten Mal jetzt schon, dass da was Bleibendes gewesen ist für dich? Hat sich da irgendwas in dir gesetzt? Hast du was mitgenommen? Und wie hat sich dein Leben verändert dadurch? Weil du bist ja nicht ohne Grund ein zweites Mal hingegangen. Deswegen, es hätte ja auch sein können, dass du gedacht hättest, ach so ein Mist, das mache ich nie wieder. Mir tut der Hintern weh und mehr nicht, ne?
Ich habe nach dem ersten Mal mir überhaupt keine Gedanken gemacht, will ich da nochmal hin oder irgendwas. Diese Gedanken gab es gar nicht. So, ich habe dann anscheinend irgendwann entschieden, okay, auch wenn es sehr, sehr, sehr anstrengend war, das allererste Jahr, man ist schon so ein bisschen auch durch die Hölle gegangen, sage ich mal. Hängt natürlich auch davon ab, was gerade vorher passiert ist. Bei mir ist enorm viel passiert. Aber irgendwas hat mich da wieder hingerufen. Und ich kann auch ganz ehrlich sagen, das zweite Jahr war auch etwas angenehmer. Vielleicht, ich wusste ein bisschen, was passiert. Ich habe im zweiten Jahr nochmal 7 Stunden mehr meditiert, also im ersten Jahr 43, im zweiten Jahr 50, jetzt im dritten 57. Und meine Erkenntnis vom letzten Jahr, das ist meine Erkenntnis, nicht meine Gedanken kontrollieren mich, sondern ich kontrolliere meine Gedanken. Das ist so bei mir hängen geblieben. Ich möchte mich nicht von diesen negativen Gedanken, die ich für mich persönlich anscheinend auch irgendwie ausgelöscht habe. Also durch das Training, was ich mache, ja, über die Jahre, ich habe nicht diese Gedanken, du bist nicht gut genug, alles ist schlecht oder sonst was. Also ich weiß nicht, was ich gemacht habe, ich habe die nicht. So, und ich behaupte, dass diese 10 Tage und natürlich auch das, wenn ich bei dir bin in dem Seminar oder mein Training mache, das macht alles was mit einem. So, und ich glaube, die meisten Menschen kümmern sich sehr, sehr wenig bis gar nicht um diese Gedanken im Kopf, was da eigentlich täglich passiert, ja. So viele achten auch nicht auf ihren Körper, die einfach nicht zum Sport gehen oder sich irgendwas nur ernährungsmäßig reinhauen. Aber ich sage immer, es ist ein Zusammenspiel zwischen Körper, Geist und Seele. So. Und beim Schweigeretreat, die 10 Tage, das ist einfach ein hochintensives Bewusstseinstraining, was ich da mache. So. Und in diesem Jahr aus der Vipassana-Meditation, wenn mich da jetzt nur einen Satz mitgeben dürfte oder müsste, dann ist es, kümmere dich um dich selbst. Keiner kümmert sich um dich, sondern kümmere dich erstmal um dich, weil nur du kennst dich eigentlich am besten. So. Und sorge erstmal für dich und dann kannst du auch für andere sorgen.
Ja, mega. Ich habe vor Jahren so einen Hashtag für mich entwickelt, den ich überall stehen habe, um mich zu erinnern. Hashtag Me First.
Ja.
Und genau. Das ist bei mir durch meine Manifestationsarbeit so ein bisschen an die Oberfläche gekommen, wo ich auch realisiert habe, ich kann nicht für andere adäquat da sein und Raum halten, wenn es mir selber nicht gut geht. Oder wenn ich nicht erstmal an mich denke und sehe, dass ich stabil bin, dass ich gesund bin, dass ich auch was zu geben habe. Ne? Und ganz, ganz wichtig. Ne? Das wird oftmals als egoistisch dann beschrieben von außen im ersten Moment. Aber ich glaube, wenn man das mal sacken lässt, dann wird einem ganz schnell klar. Wir sind ständig damit auch beschäftigt zu geben und zu offerieren in der Dienstleistung. Wir hören zu, wir helfen, aber nicht uns selbst, sondern anderen in der Regel. Und das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Aspekt, der immer mal wieder in den Vordergrund treten darf. Ich zuerst.
Ja, Kann ich nur unterstreichen. Genau, es kann passieren, dass man eher so denkt, oh, was ist denn das für ein Ego, ne, auf den ersten Blick. Aber auch da kann man jetzt sagen, du, wenn der Gegenüber diese Gedanken hat, ja, dann, das sind ja auch nur seine Gedanken. So, also wir denken ja immer auch immer, dass sich alles eben um uns dreht, ne, und oh, was der jetzt schon wieder denkt und hier und da und so viel Bullshit. Aber wenn ich wirklich mir mal diese Zeit nehme und das passiert, also ich kann jedem empfehlen, es muss nicht gleich diese 10 Tage sein, aber in diese Stille zu gehen. Und das fängt mit 5 Minuten am Tag an oder vielleicht mal 10 Minuten, ja. Der Tag hat 24 Stunden, jetzt muss man durch 60 Minuten teilen, wie viele Minuten, aber nur 5 Minuten am Tag, sich Zeit für sich zu nehmen, da scheitern ja schon die meisten dran.
Ja.
So. Nee, die habe ich nicht, ja, aber dann komm mit deinem Struggle klar, ne? Also, so, da würde ich
Ja.
zuerst immer ansetzen, an 5 Minuten Zeit für einen selber.
Absolut, bin ich total auf der gleichen Seite. Ich habe das für mich auch eingerichtet, diese Zeit, egal wie beschäftigt ich bin, egal was um mich herum los ist, ich nehme es mir. Es gibt ganz wenige Tage, wo ich nicht mache. Aber dann gibt es auch ganz triftige Gründe. Und man merkt ja auch ganz schnell, wie gut das tut.
Auf
Das
jeden
ist ja
Fall.
nichts, wo du erstmal ein Jahr warten musst, bis du einen Effekt spürst. Den spürst du nach ein paar Tagen,
Ja.
wo du plötzlich merkst, so, oh, wow, hier ist irgendwas anders.
Ja.
Ne?
Und man muss, klar, wir Menschen sind Gewohnheitstiere und zum Anfang ist es auch anstrengend und die Gedanken kommen wieder, selbst wenn es beim Sport losgeht, oh, willst du jetzt wirklich zum Sport? Ich habe ganz bewusst, ich bin Berliner, ja, freie Schnauze, ich habe wirklich meiner Stimme, wenn es dann wieder mit Sport ging, ich habe einfach ganz offen gesagt, halt die Klappe. Da hatte ich schon längst meine Sachen auf und bin losgelaufen. So. Oder wenn ich sage, hey, meine Morgenroutine, ich trinke mein Glas Wasser mit Zitrone, ich habe früher auch die süße Brause und ich trinke bestimmt auch mal eine süße Brause, aber ich sage lieber 80, 20 gesund, also 80 gesund, 20 cheaten, als 80 ungesund und 20 gesund. So, du weißt, wie ich es meine, ne? Also diese Routinen, die halt drin sind, mit morgens Wasser und Zitrone, meine 50 Liegestütze und meine Meditation, dann startet so erstmal mein Tag. Und natürlich gibt es Tage, wo das nicht klappt. So, aber in der Regel ist das halt mein Tag und das tut halt auch gut, einfach das frische Wasser oder mal einfach da die Liegestütze zu machen. So. Ganz kleine, feine Sachen.
Was hat dich am meisten getriggert in der Stille? Kannst du das so ad hoc für dich sagen?
Naja, es war schon ein Unterschied vom ersten Jahr zum dritten. Ich merke schon gravierende Unterschiede. Da merke ich einfach, dass mein Training, mein Bewusstseinstraining einfach greift, dass ich festgestellt habe, ich bin eben nicht diese Gedanken, die ganze Zeit plappern, 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 sondern ich habe stark gelernt, die auszuschalten, was mich triggert. Na, was ich festgestellt habe, ist, dass es bei den anderen Teilnehmern, also es ist ein Schweige-Retreat, aber man hat Belehrung jeden Tag. Das heißt, abhängig von der Stufe, wo man ist, kann man seine Erfahrungen teilen. Man sitzt dann eine halbe Stunde zusammen, man hat vielleicht noch 3, 4 Leute in der Gruppe und der Lama Kelsang fragt, möchtest du etwas teilen? Das ist die einzige Form, wo man dann eben spricht. Und ich habe festgestellt, dass es bei vielen schon immer um diese ganze Negativität eben geht, mit was ich vorhin gesagt habe, mit den ganzen Stimmen, du
Ja.
bist schlecht und nicht gut. Und da habe ich mich wirklich so gefragt, okay, was ist denn mit mir eigentlich passiert, dass ich das anscheinend irgendwie ausgelöscht habe? Und da wollte ich so ein bisschen nachforschen oder habe dann auch ganz klar den Lama Kelsang gefragt, ja, was mache ich denn, wenn ich das nicht habe? Soll ich da jetzt tiefer graben? Also kratze ich nur an der Oberfläche, muss ich tiefer reingehen, aber wenn ich nichts habe, warum soll ich da was aufmachen, wenn alles super ist, ne? Ich will damit nicht sagen, dass mein Leben heiti-teiti ist. Ich habe genauso. Leben ist halt ein Rollercoaster, Achterbahnfahrt. Ich lerne aber besser wenn es runtergeht, mit diesen Phasen besser umzugehen. So.
Ja.
Und ja, mich hat es dann irgendwie getriggert. Na, weiß nicht, ob triggern das richtige Wort ist. Aber dass es eben bei den anderen immer noch um dieses Leid und um diese ganzen Geschichten geht und dass ich das nicht habe. Und für mich ist einfach so dieser Modus, wie kann ich mit meiner Arbeit die anderen Menschen damit anstecken? Also was kann ich tun oder auch for free rausgeben, um einfach so dieses Bewusstseinstraining weiter voranzutreiben? Weil ich glaube, jeder Mensch leidet aufgrund von den Gedanken, die einfach immer da
Ja,
sind.
absolut. Und ich habe das auch für mich festgestellt in den letzten 1,5 Jahren. Wir haben im Vorgespräch kurz mal so ein Catch-up gemacht. Und meine Zuhörer und Zuhörerinnen, die wissen, was bei mir so alles abgegangen ist, aber das war für mich auch das größte Hindernis. Ich habe mich immer wieder erwischt, ne? Weil du hast ganz zu Anfang mal gesagt, die Gedanken kontrollieren mich nicht, ich kontrolliere die Gedanken. Aber das darf man sich auch immer wieder ins Bewusstsein rufen. Ne? Wir sind leider konditionierte Gewohnheitstiere.
Genau.
Und das geht vom Aufwachen bis zum ins Bett gehen. Und wenn wir nicht bewusst irgendwo unterbrechen, diesen Trott, in dem wir drin sind, dann können die Gedanken uns schon steuern. Ne? Aber es ist so dieser Moment der Bewusstheit, der bringt da dein Licht rein und dann kann er die Reißleine ziehen. Ne? Und entweder sagen Hashtag me first oder was immer gerade aktuell ist und eine Kehrtwende machen.
Ja, genau. Und weil du es gerade mal sagst, im ersten Jahr, meine Freunde oder man sieht mich ja auch, bin tätowiert, ich cheate immer so ein bisschen. Auf meiner linken Hand steht Achtsamkeit und hier steht Mitgefühl. Diese beiden Dinge kam in meinem ersten Jahr und ich habe mir die bewusst immer sichtbar tätowiert, genau wie ganz frisch das hier Wake Up auf meiner Hand steht. So, auch ich werde bestimmt vom Äußeren in Schubladen gesteckt, was mir aber auch total egal ist, aber diese Reminder sind für mich und ich blicke immer in dieses Wake Up. Das heißt, ich möchte ja meine Zeit bewusst erleben. Und meistens ist es ja, wir tun irgendwas und denken schon wieder an den nächsten Schritt. Egal, wir kochen, denken wir an die Aufgabe, wir sind eigentlich bei der Aufgabe, denken an eine andere Aufgabe. Also wir sind ja vom Gedanken immer wieder einen Schritt weiter. Aber die Kunst, und das ist auch Meditation, und das habe ich für mich mitgenommen, selbst wenn ich koche und meine Zwiebeln schneide oder meine Kartoffeln schäle, dann bin ich bewusst bei dieser Handlung. Und das ist auch wie die Meditation. Also ich sage immer, es ist nicht wichtig, was du tust, sondern was du denkst, während du tust. So. Und immer wieder aus diesem Autopiloten mich rauszuholen, diesen Moment bewusst zu erleben, darum geht es mir eigentlich, mein Leben voll bewusst zu erleben. So. Und ich glaube, die meisten, das ist mir auch bewusst geworden, durch was ich mich durch das Training, was ich da erfahren habe, oder auch durch Bücher, die ich wieder gelesen habe, gefühlt schlafen die Menschen. Sie verschlafen leider ihr Leben. Sie verschlafen ihr Leben. Und irgendwann merken sie, oh, jetzt bin ich ja doch am Ende. So. Aber diese Vergänglichkeit, diese Dankbarkeit zu schätzen, dass ich morgens aufwache, sein Leben zu gestalten, seinen Tag zu gestalten, nicht Hass zu verteilen, sondern liebevoll durchs Leben zu gehen, sich auch Mitgefühl mit sich selber zu haben, darum geht's. Oder so versuche ich das zu praktizieren. Das ist mein Weg, den ich erkenne. So. Und der Buddhismus macht es auf diese Art, das luzide Träumen macht es irgendwie auf die Art und die unendliche Geschichte macht es auf die andere Art und dann gibt es wahrscheinlich noch 50 andere, so wie du. Irgendwie passt es dann doch irgendwie wieder ein bisschen zusammen.
Ja, ja. Ich höre schon in meinem Ohr die Kommentare, die hier fließen werden und bin sehr gespannt drauf. Aber eine Sache, die mir auffällt, und ich habe mit meiner Frau tatsächlich drüber gesprochen, weil die auch in früheren Jahren sehr viel Vipassana gesessen hat, über Jahre hinweg in Thailand allerdings. Und die war ganz überrascht, als ich ihr erzählte, dass es da Stufen gibt. Mhm. Und da klang, war bei ihr gleich so, aber sie wusste das offensichtlich auch nicht. Du hast ja schon so ansatzweise erklärt. Da ging bei ihr gleich so die Alarmglocke los und sagte, wenn das da Stufen sind, dann füttert das doch das Ego. Dann gehst du doch dahin, um die nächste Stufe zu erreichen.
Verstehe.
Wo ich gedacht habe, so ja, okay, da werde ich den Daniel mal fragen. Wie?
Natürlich ist es vielleicht so ein bisschen, aber... Ja, ich überlege gerade so ein bisschen den Gedanken zu. Ich freue mich natürlich, dass ich jetzt irgendwie in Stufe 3 bin. Jetzt die Frage, ist es mein Ego? Oh, beim nächsten Mal Stufe 4. Aber ich nehme, also das, was ich mitnehme, ist viel, viel mehr, als jetzt zu sagen, boah, jetzt gehe ich in diese Stufe. Und ich verstehe auch so aus marketingtechnischen Gründen, oh, jetzt bist du in der Stufe, du musst jetzt das abschließen. Ja, aber wenn man dieses Kamala-Schiele-Institut, wenn man das kennenlernt und erstmal da war, dann merkt man, dass die ganz und gar nicht darauf aus sind, jetzt hier irgendwie die Millionen zu machen, sondern es läuft viel auch über Spenden. Es ist alles sehr, sehr einfach gehalten, also dass man eben gar nicht abgelenkt wird. Ja, ich verstehe das mit dem Ego, aber mein Bruder ist jetzt im Mahamudra, weiß nicht, ob es dir auch was sagt. Also man kann diese Stufen auch nicht überspringen, das verstehe ich jetzt und das versteht auch mein Bruder jetzt, weil viele Sachen... Selbst wenn unser Verstand denkt, oh, ich habe es kapiert, es ist immer noch was anderes, als wenn ich es hier kapiere, als wenn ich es hier im Herz vom Gefühl kapiere. Also, wie ich vorhin einmal gesagt habe, nur zu sagen, hier positive Gedanken, darum geht es ja nicht. Wenn ich das nicht spüre und wenn es nicht vom Herzen kommt oder von meinem Gefühl, dann kann ich kann ich mir noch so irgendwie vom Verstand Gedanken machen. Und ja, ob das was vom Ego, ja, kann man so sehen, aber es ist bei den Leuten, die da sind und bei mir ist. Und die Leute, die auch da sind, 70, 80% immer immer dieselben Leute, ne? Also es sind wenig, dass da neue hinzukommen. So, man müsste eigentlich mal ein bisschen mehr Werbung dafür machen.
Wenn du jetzt die letzte Stufe sozusagen erreicht hast, wie geht's dann weiter? Bist du dann erleuchtet oder was?
Ja, nee, also es gibt auch welche, die einfach wieder eine andere Stufe loslegen. Also man nimmt sich das, was man braucht. Und ja, mit dem Erleuchten, also ich bin ganz ehrlich, manchmal fühle ich mich wie erleuchtet, auch in der Meditation. Und manchmal fühle ich mich wie der erste Anfänger. Da denke ich, ich kann hier gerade gar nichts. So, aber auch darum geht's ja wieder, ne? Mit sich selber auf sich zu hören, auf den Körper. Dann mache ich es jetzt eben mal so. Es ist vollkommen in Ordnung. So, beim nächsten Mal geht's wieder so aus. Also das ist ja gerade dieses Bewusstseinstraining. Und wie du auch oder was auch im Monroe-Institut, ne? Auch mit der Landkarte. Sobald wir wollen ja nicht in diesen Stufen denken. Ich muss immer höher, sondern eher in diese breit gefächert denken. So, es geht nicht hoch oder nief oder ich bin besser oder jeder Mensch hat erstmal den gleichen Wert für mich, egal welche schlimmen Taten der gemacht hat oder welche gar keine Taten. Für mich ist jeder Mensch erstmal gleich und so trete ich den auf. Und ja, also wenn ich da zum 8. Mal hingehe, ich weiß noch nicht, ob ich nächstes Jahr, ja, wäre ich bestimmt nochmal hin, aber ob ich mir da 5., 6. Mal, weiß ich nicht. Wenn ich fühle, hey, ich muss in eine andere Stufe, dann würde ich wieder dahin gehen. Also ja. So schätze ich auch jeden ein, der da ist. Da ist, ja, es ist auch ein Training gegens Ego oder fürs Ego. Es sind ja auch alles nur Begriffe, ne? Also, wenn man auch da, wenn der Lama Kelsang erklärt und wir sprechen von Ich und dann ist die Frage, was ist wieder das Ich und so. Also, es wird sehr, sehr spannend. Es wird sehr, sehr spannend, was da noch passiert oder. Ich kann es jedem nur empfehlen. Jedem kann ich das. Ich glaube auch, jeder würde sagen, ja, es war anstrengend, aber danke, dass ich mal diese Erfahrung mitgemacht habe.
Ja, auf jeden Fall. Stille ist etwas Wunderbares, ne?
Auf jeden Fall.
Ich erinnere mich, als ich meine Yogalehrerausbildung gemacht habe, ist jetzt auch schon über 20 Jahre her. Und da habe ich im Anschluss daran so einen Mini-Schnupper-4-Tage-Schweige-Retreat gemacht. Mhm. Das wurde damals auch von einem buddhistischen Institut in Australien angeboten, aber wurde auch ganz klar gesagt, ne, da in 4 Tagen, das ist wirklich nur so ein Schnupperding. Ne? Danach geht's eigentlich erst richtig los. Ne? Und da habe ich schon gemerkt, Mann, oh Mann, einerseits ist diese Stille natürlich total einladend und wohlig und es ist toll, sich mal auszuklinken. Aber ich habe auch gemerkt, auch bei mir selber, wie da so eine kleine Anxiety auch im Spiel war. Ne, weil diese Stille einfach auch überrollend sein kann. Und da gehört, glaube ich, auch eine gewisse Portion Mut dazu, das anzunehmen, ne? Und ich gerade in unserem Zeitalter heute, damals gab es ja noch keine Smartphones und den ganzen Internet war noch analog, ne, das war noch gar kein Thema. Und ich denke mir, heute ist es vielleicht für Menschen noch mal schwieriger zu sagen, ich klinke mich aus und mache das Telefon aus. Und ja, selbst ich denke gerade so, huch.
Also das habe ich wirklich gemerkt, dieses Smartphone, das ist wirklich auch ein kleiner Teufel. Ich muss es wirklich so sagen. Also na klar kann man das fürs Business benutzen, aber das habe ich auch gemerkt, als ich hier zurückkam. Man wird halt wirklich von außen einfach beschallert und also schlechtes Dopamin, ist ja einfach nur schlechtes Dopamin, was ich da mir reinziehe. Und ich sehe ja durch Social Media auch immer nur, wie es bei anderen immer super läuft. Also es ist ja immer, und natürlich fühlt man sich dann immer, jetzt ich nicht, weil mich interessiert es irgendwie auch nicht mehr, aber es ist klar, dass man sich schlecht fühlt, weil man ja immer nur sieht, oh, jetzt ist hier der super durchtrainiert und der, du musst dich selbstständig machen und wer ist denn hier noch angestellt und du musst doch jetzt 5-6-stellig verdienen. Also wir kriegen ja nur noch die Sachen mit und ist klar, dass wir uns dann schlecht fühlen. So. Und ja, da ist dann nichts mit Smartphone und irgendwas. Und ich bin schon, das kann ich für mich sagen, ich benutze mein Social Media, Instagram und so fast gar nicht mehr und wenn dann irgendwie für die Arbeit, aber dass ich mich da erwische und scrolle, das ist schon super, super selten. Und Also ja, wir sind halt heute das Internet, es gibt überall Schattenseiten, aber das wird wahrscheinlich noch schlimmer. Also wir müssen uns wirklich mit uns selber einmal befassen, wie unser Tag aussieht, weil wir können ja gar nicht mehr auf den Bus oder irgendwo warten, ohne das Ding rauszuziehen. Und ich selber sage nicht, dass ich perfekt bin, aber ich überprüfe mich auch. Oder wenn ich mit meinem Sohn bin, dann ist eigentlich die Regel, klar mache ich auch mal ein lustiges Foto auf dem Spielplatz, haben wir heute auch gemacht oder mal ein Video, aber grundsätzlich ist die Regel, das Handy bleibt erstmal weg. So.
Ja,
Und
ich habe in dem Kontext so eine ganz interessante Erfahrung oder ein Gespräch gehabt vor einigen Tagen. Da ging es darum, dass gerade auch im spirituellen Bereich, in der Esoterik, das Internet ist ja einfach ein Werkzeug geworden. Damit erreichst du Menschen, damit holst du Menschen ab, ne, mit deinen kurzen Videoclips, mit deinen kleinen Webinars, was auch immer, ne, Masterclasses und wie sie alle heißen. Und dann erzählst du ihnen im Workshop oder im Seminar, wie schlecht
ich weiß, ich
das
weiß,
Internet ist. Ne?
ja.
Und es ist so ein bisschen die Katze, die sich in den Schwanz beißt. Ne? Es ist ein ganz komplexes Thema und irgendwie auch so ein bisschen absurd. Dort alles, ne?
Voll, voll. Also wir
Ja.
haben jetzt auch eine Woche nichts auf Social Media geteilt, aber man will irgendwie sagen, ey, befasst euch mit anderen wichtigen Dingen. Ich bin jetzt der Wichtigste, komm einmal mit und guck dir das an, was ich für dich habe. Ja, so ist es irgendwie. Also ich weiß,
Ja.
daran denke ich auch immer. Es ist ein bisschen paradox so. Also.
Ja, paradox ist das richtige Wort, genau.
Aber ja, irgendwie muss man sie ja, also muss man sie ja erreichen, ne? Also.
Ja. Was gibt's bei den Klarträumern? Wie fließt das jetzt in deine Arbeit ein mit dem, weil du veränderst dich, ändert sich das, die Ansichten, die Erfahrungen des Klarträumens damit auch?
Ja, auf jeden, also alles, was ich mache, ändert das auch. Wir haben ja damals auch einfach angefangen und ich stelle jetzt auch natürlich immer mehr fest, was ich eigentlich möchte. Ich will an bestimmten Prozessen und Sachen, die ich jetzt irgendwie seit 2019 gemacht habe, auch gar nicht mehr so richtig teilhaben. Wir haben jetzt auch ein kleines Team mit einem Dominik Habermann für Breathwork und Sarah noch auch für so ein bisschen Sichtbarkeit und Selbstwert und die Marion jetzt eher so ein bisschen Traumdeutung. Wir wollen uns ein bisschen anders aufstellen und ich merke auch, das Social Media ist auch irgendwie nicht mehr meins. Ich habe für mich jetzt festgestellt, ich möchte mit YouTube offen anfangen. So, ja, ich kann sprechen. Das heißt, auch die Klarträumer wird sich noch mal ein bisschen verändern. Und ja, auch das Team. Wir hatten auch gleich einen Call dann am nächsten Freitag. Auch den musste ich irgendwie noch mal mitteilen, dass ich mich bei manchen Sachen einfach raushalten werde, weil ich ein bisschen mehr mich im Fokus. Ich habe mich auch ein bisschen vergessen, weil ich für viele immer was gemacht habe und ich gehe jetzt so ein bisschen zurück und sage, so wie, was hast du gesagt, me first,
Ja.
und werde jetzt so ein bisschen mehr die Sachen machen, auf die ich Lust habe. Ja, weil mir die Zeit
Ja,
kostbar ist. Und
schön.
das heißt nicht, dass ich habe immer noch die Steuer 2023 im Nacken und die werde ich auch nächste Woche irgendwie noch durchboxen müssen. So, deswegen, es ist nicht immer alles rosig, ja. Es gibt auch Fuck-ups, darf man auch ganz offen sprechen. Aber grundsätzlich dürfen wir erstmal an dem schönen Leben bewusst teilnehmen. So, das sollte uns bewusst sein. Egal was draußen, ob eine Schramme am Auto oder es gibt keine Zitronen bei Edeka, Werbung im Supermarkt oder sonst was, das sind doch alles keine Probleme hier.
Ja, ein wunderschönes Schlusswort. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken. Es war super spannend, hat uns und mir vor allen Dingen auch einen kleinen Einblick gegeben. Ich war super neugierig und ja, freue mich, dass ich so ein Stück an dem Weg jetzt teilhaben konnte. Und ich bin vor allen Dingen sehr gespannt, wie es dann bei dir weitergeht. Wenn du sagst YouTube, dann bin ich auf jeden Fall dabei als Zuschauer.
Vielleicht bist du nächstes Jahr auch in Langenfeld in der Eifel dabei.
Ja, wer weiß.
Wer weiß, ich würde mich freuen. Schauen wir
Ja.
mal.
Ja, mein Lieber, dann in diesem Sinne auf ein nächstes Mal und alles Gute.
Danke, danke für die Einladung und ja, alles Liebe an dich und alle Zuhörer.
Tschüss.
Ciao.